Domradio, das Thema.
Und da geht es heute um Inklusion. Das ist ein großes Wort, besonders dann, wenn es um die Arbeitswelt geht. Welche Möglichkeiten gibt es für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung zu arbeiten? Und wie funktioniert das gemeinsame Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung? Um genau diese Fragen geht es heute bei uns. Mein Name ist Theresa Meyer. Es ist normal, verschieden zu sein. Ein Satz, der dieses große Wort Inklusion ganz gut beschreibt. Jeder Mensch soll gleichermaßen zur Gesellschaft gehören, ob mit oder ohne Behinderung. Sie alle sollen ganz selbstverständlich zusammen leben, lernen, wohnen und arbeiten. Was Samuel Koch, der seit einem Unfall bei Wetten, dass vom Hals abwärts gelähmt ist, von Inklusion hält, das weiß unsere Reporterin Verena Tröster.
Wir leben in einer hektischen und profitorientierten Gesellschaft. Das sagt Samuel Koch und ruft damit gleichzeitig zur Entschleunigung und Menschlichkeit auf. Der 28-Jährige nutzt die Öffentlichkeit, um sich für Menschen mit Behinderung einzusetzen. Das tut er zum Beispiel als Schirmherr eines inklusiven Restaurants im Schwarzwald. Dort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Zur Inklusion sagt er:
Es ist auch wichtig zu differenzieren. Es ist nicht immer nur sinnvoll, krampfhaft Inklusion zu betreiben. Manchmal ist es schon wichtig, oder habe ich aus eigener Erfahrung mit Bekannten und Andersversehrten gemerkt, dass denen das nicht immer gut tut. Also muss man immer Einzelfälle unterscheiden. Naja, es ist halt irgendwie, ich meine, wenn wir separieren würden und Gruppen bilden, da formuliere ich jetzt wieder radikal, dann waren wir da irgendwie vor 70 Jahren auch schon mal an dem Punkt. Und wir leben halt zusammen. Also für mich ist es irgendwie, stellt sich diese Frage gar nicht, warum es wichtig ist, Inklusion zu betreiben.
Der Aktivist, Autor und Inklusionsberater Raoul Krauthausen sieht das anders. Er findet Inklusion so gar nicht überflüssig, denn seiner Meinung nach wurde schon viel zu viel aussortiert. Im Kindergarten, in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, bisher kamen viele Menschen mit einer Beeinträchtigung direkt in eine gesonderte Einrichtung und konnten nicht gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung lernen. Damit das nicht passiert, ist für Krauthausen Inklusion so wichtig. Und dass vor allem die Menschen mit Behinderung selbst zu Wort kommen. Denn oftmals wird nicht mit, sondern über sie gesprochen. Wenn sie aktiv in diesen Prozess mit eingebunden würden, dann könnte sich seiner Meinung nach schon einiges ändern.
Ich glaube, dass das im Sinne der Inklusion viel mehr zur Entkrampfung führen würde, als dieses, oh Gott, wie mache ich jetzt alles richtig? Oder niemand sieht uns Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt.
Also Inklusion ist echt kein leichtes Thema. Darum habe ich mir auch heute noch einen Experten ins Studio geholt, mit dem ich über Behindertenwerkstätten und darüber sprechen möchte, welche Chancen Menschen mit einer geistigen Behinderung auf dem Arbeitsmarkt haben. Schönen guten Tag, Herr Rode.
Guten Tag, Frau Meyer.
Beruflich haben Sie ja auch genau mit diesem Thema zu tun, oder?
In der Tat. Ich arbeite beim Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rheinland und wir sind dort sowohl Partner für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben als auch für deren Arbeitgeber. Ich leite im Integrationsamt den Fachdienst Integrationsbegleitung Integrationsunternehmen und wir kümmern uns um die Beratung der Unternehmen durch Integrationsfachdienste, aber auch um Programme zum Übergang aus Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder aus der Schule auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Und über diese Übergangsmöglichkeiten werden wir heute noch genauer sprechen. Gleich geht es erstmal darum zu fragen, warum Menschen mit Behinderung oft nicht wirklich in der Arbeitswelt gesehen und wahrgenommen werden.
Ausgebremst, arbeiten mit Behinderung.
Raoul Krauthausen hat es gesagt. Menschen mit Behinderung werden in der Arbeitswelt häufig nicht berücksichtigt. Wie kommt das? Heinz Nietzsch ist Leiter eines Integrationsunternehmens und für ihn liegt das Hauptproblem in der Art und Weise, wie die Menschen mit Behinderung umgehen.
Ich denke mal ganz einfach, dass es in Deutschland einfach damit zu tun hat, dass der Begriff der Behinderung, behindert zu sein, wird heute immer noch gleichgesetzt mit dem, ich sag's mal sehr sarkastisch, mit dem kopfwackelnden, seibernen Rollstuhlfahrer, der keinerlei Arbeit leisten kann, der nicht imstande ist, überhaupt irgendeine wiederverwertbare Arbeit zu leisten, gleichgesetzt wird. Und das muss aus den Köpfen raus.
Wie kann das funktionieren? Wenn man dabei berücksichtigt, dass die Leistung von Menschen, die etwas vielleicht nicht so schnell können und Lernschwierigkeiten haben, durch Intelligenztests festgelegt wird. Andreas Gesing, der in der Behindertenseelsorge des Erzbistums Köln arbeitet, kann nicht verstehen, wie man Menschen in verschiedene Kategorien einteilen kann.
Bei den Intelligenztests geht es häufig um die Frage von Wissen und Problemlösefähigkeit. Das heißt, je nach Test, es gibt sehr viele verschiedene, wird geguckt, was wissen die Leute und wie können die bestimmte Probleme, denen man ihnen darstellt, in welcher Zeit können die lösen. Da wird nicht geguckt, wie kreativ können die lösen. Da wird nicht geguckt, wie menschlich können die lösen, sondern da wird geguckt, was geht da und das wird gemessen. Und ganz ehrlich, das ist ein ganz kleiner Teil von dem, was uns Menschen ausmacht.
Diese Intelligenztests werden dem gesamten Menschen nicht gerecht, sagt Andreas Gesing. Trotzdem richten sich viele aber gerade nach diesem Intelligenzquotienten, um die Leute entsprechend einordnen zu können.
Herr Gesing hat es eben im Beitrag angedeutet, die Intelligenztests werden dem gesamten Menschen nicht gerecht. Aber wie, Herr Rode, kann es denn jetzt gehen, dass der Mensch hinter den Tests gesehen wird?
Also zuerst mal muss man Herrn Gesing sicher recht geben. Ich denke, dass Intelligenztests, also IQ-Tests, auch für die Berufstätigkeit wenig aussagekräftig sind. Aber wenn man schon Testverfahren nutzen will, dann halte ich es für sinnvoll, solche Testverfahren zu nehmen, die den ganzen Menschen betrachten. Vor allem die herausarbeiten, welche Fähigkeiten, welche Ressourcen, welche Potenziale ein Mensch hat in Bezug auf eine Erwerbstätigkeit. Da spielt Intelligenz und Problemlösefähigkeit sicher eine Rolle, aber auch nur zum Teil. Andere Aspekte wie soziale Kompetenz, Antrieb, Aufmerksamkeit, Feinmotorik, die sind auch ganz wichtig und die werden bei Intelligenztests halt nicht abgebildet. Wir nutzen deshalb Testverfahren, die eher die ganze Person betrachten und eher fähigkeits- und ressourcenorientiert arbeiten, um einen Ausgangspunkt für die weitere Arbeit zu haben.
Arbeiten Sie denn da auch mit der Agentur für Arbeit zusammen, die ja auch eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung ist?
Ja, leider arbeiten die Agenturen für Arbeit selber immer noch sehr stark mit IQ-Tests. Wir versuchen aber schon sehr frühzeitig in den Schulen Testverfahren einzusetzen, die gerade bei Menschen mit Behinderung die individuellen Stärken herausarbeiten. Und die Ergebnisse kommunizieren wir dann mit den Agenturen für Arbeit und versuchen gemeinsam mit den Beratern dort eine nachschulische Perspektive für die Menschen zu finden.
Wenn dann die Schule beendet ist, welche Möglichkeiten gibt es denn dann für Menschen mit Behinderung zu arbeiten?
Also grundsätzlich gibt es für Menschen mit Behinderung ganz vielfältige Möglichkeiten, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Dann gibt es darüber hinaus für Personen, die möglicherweise besondere Arbeitsbedingungen brauchen oder die vielleicht auch aufgrund bestimmter Einschränkungen nicht normal in Betrieben eingesetzt werden können, gibt es sogenannte Integrationsunternehmen, in denen Menschen mit Behinderung auch besondere Arbeitsverhältnisse finden. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch die Werkstätten für behinderte Menschen, wo Menschen mit stärkeren Leistungseinschränkungen auch dauerhaft eine Beschäftigung finden können.
Und gleich schauen wir uns dann auch mal näher an, wie die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt abläuft. Die Arbeit bestimmt einen großen Teil unseres Lebens. Sie gibt dem Tagesablauf eine gewisse Struktur. Sie gibt dem Menschen aber auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Und ganz nebenbei kann man auf der Arbeit auch noch Freunde finden. Wie so ein Arbeitstag in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung abläuft, das hat sich unsere Reporterin Verena Tröster mal näher angeschaut. Sie hat in der Werkstatt für Behinderte in Lippstadt für einen Tag eine Frau mit einer geistigen Behinderung begleitet.
Das sind hier meine Arbeitskollegen. Also hier sortieren die Dinge aus. Wenn zum Beispiel hier so was Krummes ist, ne, dann muss der Heinrich aussortieren. Dann kommen die auch, glaube ich, in die Kiste. Und die Julia macht die Dinger hier dran. Und dann
das sind so Klettflauschbinder sind das.
Und die Kiste, die ist, wenn wir Schrott haben, also wenn wir so, dann ist so eine Art Schrottkiste ist das.
Margit Wilmes ist 52 Jahre alt und arbeitet seit 31 Jahren in der Werkstatt für Behinderte in Lippstadt. In den insgesamt 5 Betrieben arbeiten rund 850 Mitarbeiter, die in verschiedenen Bereichen tätig sind. Dazu gehören zum Beispiel die Metallbearbeitung, die Tischlerei, die Hauswirtschaft und die Verpackung. In dieser Abteilung arbeitet auch Margit. Sie kümmert sich darum, dass Karabinerhaken, Seilrollen oder Klettverschlussbänder in Kartons verpackt und fehlerhafte Gegenstände aussortiert werden. In ihrer Gruppe sind insgesamt 12 Mitarbeiter, die von einem Gruppenleiter betreut werden. Bevor Margit in diese Arbeitsgruppe gekommen ist, hat sie auch schon in anderen Abteilungen der Werkstatt gearbeitet.
Vorher in der Holzstraße nur Schrauben, also Sondergruppe. Nur Schrauben, da habe ich mir die Wahl in der Hand genommen und da habe ich mir irgendwo ein Praktikum gemacht, auf verschiedene Arbeit.
Und nach dem Praktikum durfte Margit dann in der Gruppe bleiben, in der sie jetzt ist. Morgens bringt sie einen Bus von ihrem Wohnheim in die nahegelegene Werkstatt. Um 8 Uhr geht es los und wenn Margit mal keine Lust hat zu arbeiten, motiviert sie sich selbst.
Ach, dann darf ich kommen. Jeder Mensch muss arbeiten. Nee, das ist schon. Und ich kann mir die Arbeit einteilen. Nicht, dass Frau Franke immer sagt, du musst, also die Gruppe, macht richtig Spaß.
Frau Franke ist die Gruppenleiterin und für die Werkstattarbeiter eine wichtige Bezugsperson. Sie kümmert sich darum, dass jeder genug Material hat und hilft den Mitarbeitern, wenn sie mal nicht weiterkommen. Jeder ist nach seinen eigenen Fähigkeiten in der Gruppe aktiv. Es gibt neben der Werkstatt auch Möglichkeiten, in anderen Betrieben zu arbeiten. Aus diesen Arbeitsplätzen können dann Stellen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden. Das heißt, dass die Menschen mit Behinderung direkt bei dem entsprechenden Unternehmen angestellt werden. Die Integrationsassistentin der Werkstatt, Nicole Langhorst, weiß, dass das aber gar nicht so einfach ist. Oft hapert es schon an der praktischen Umsetzung und Vermittlung.
Wenn wir 2 pro Jahr schaffen, ist es gut. Aber es ist wirklich schwierig, einen geeigneten Betrieb zu finden. Also gerade wenn die uns als Werkstatt noch nicht kennen und wir wirklich eine Blindakquise betreiben, dann ist es schon schwierig, da ein offenes Ohr zu finden.
Wenn es dann aber doch Firmen gibt, die die Mitarbeiter aus der Werkstatt einstellen wollen, ergibt sich oft noch ein anderes Problem.
Da haben wir zum Beispiel in einem Betrieb, da ging es darum, dass die Mitarbeiter Teile aus Kunststoff auf ein Brett legen mussten, die dann vorbereitet wurden zum Lackieren. Da haben wir das ausprobiert mit einer Praktikantin und es hat halt einfach nicht funktioniert, weil die Arbeit doch wesentlich komplexer war, als wir uns das im Vorfeld vorgestellt haben. Und das sind wirklich Nischenarbeitsplätze. Also man muss wirklich sehr, sehr individuell gucken und sehr genau gucken, wie besetzt man das dann halt mit den Personen.
Die Offenheit der Betriebe ist der erste Schritt, um Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Ist das gegeben, besteht aber immer noch das Problem, dass diese Arbeitsplätze häufig nicht den Anforderungen der Menschen mit Behinderung entsprechen.
Heute geht es um Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Herr Rode, was müssen denn jetzt Ihrer Meinung nach die Firmen genau machen, damit es eben nicht bei den Nischenarbeitsplätzen bleibt?
In der Tat erfolgt häufig der Übergang aus Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt erstmal in Anlerntätigkeiten. Wobei das natürlich immer sehr stark von den jeweiligen Fähigkeiten der einzelnen Menschen mit Behinderung abhängig ist. Aber dennoch sind viele Arbeitgeber dann in der Praxis, wenn sie ein Praktikum anbieten oder wenn sie einen Menschen mit Behinderung in ihrer Firma haben, häufig überrascht, welche Fähigkeiten und welche Entwicklungspotenziale Menschen mit Behinderung bieten und welche Tätigkeiten sie auch nach gewisser Zeit, nach Anlernphasen dann auch tatsächlich ausüben können. Ich denke, ein Patentrezept für Arbeitgeber kennen wir leider auch nicht, aber wichtig ist immer eigentlich für uns der erste Schritt, dass ein Arbeitgeber bereit ist, sich darauf einzulassen, einem jungen Menschen mit Behinderung ein Praktikum zu ermöglichen und ihm auch offen und ohne Vorbehalte gegenübertritt und sich ehrlich und offen anguckt, welche Fähigkeiten jemand mitbringt.
Und was müssen dann die Werkstätten machen, um einen besseren Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen?
Ich glaube, viele Werkstätten haben schon sehr gute Konzepte, um den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Insbesondere betriebsintegrierte oder sogenannte ausgelagerte Arbeitsplätze. Damit ist gemeint, dass die Menschen von ihrem Status her eigentlich Werkstattbeschäftigte bleiben, aber ihre Tätigkeit halt nicht in einer Werkstatt selber ausüben, sondern in einem ganz normalen Unternehmen, im ganz normalen Produktionsprozess mithelfen, aber weiterhin auch von den Werkstattmitarbeitern, pädagogischen Mitarbeitern zum Beispiel betreut und begleitet werden. Dieses Beispiel kann man ja durchaus weiter in die Fläche denken, dass man sich denkt, warum soll eine Werkstatt, die 500 Plätze hat, nicht von diesen 500 Plätzen vielleicht 450 ausgelagerte Arbeitsplätze haben? Das ist sicher eine logistische Herausforderung, würde aber dem Normalitätsgedanken sicher sehr viel mehr entsprechen als eine Werkstatt, wo 200 Menschen mit Behinderung jeden Tag morgens hingefahren und abends wieder zurückgefahren werden müssen.
Also mit dem Bus wären Sie ja dann zur Werkstatt gebracht. Aber Herr Rode, was wäre denn, wenn jetzt der Mensch mit Behinderung eben zum normalen Arbeitsplatz kommen müsste? Da muss ja dann wahrscheinlich auch viel selbst organisiert werden. Wie wichtig ist dabei die Unterstützung von der Familie?
Die ist in den meisten Fällen von entscheidender Bedeutung. Gerade bei jungen Menschen ist das Elternhaus natürlich ein ganz entscheidender Faktor bei der Frage, wo soll mein Kind arbeiten? Und da muss man unbedingt die Eltern mitnehmen in diesem Prozess und man muss auch ihre Ängste mitnehmen. Es gibt in leider Gottes immer noch in den Köpfen vieler Eltern das Märchen, wenn mein Kind einmal aus der Werkstatt raus ist, darf es nie wieder zurück in die Werkstatt. Das ist leider, muss man sagen, ein modernes Märchen, was auch nicht stimmt. Denn die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen garantieren jedem Mitarbeiter, der den Versuch wagt, aus einer Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln, garantieren wir die Rückkehrmöglichkeit in die Werkstatt.
Also dann stehen da ja auch viel mehr Türen auf, als man es bisher immer angenommen hat. Was die Leute auf der Straße denken, an welchem Arbeitsplatz Menschen mit Behinderung am besten aufgehoben sind, dazu gibt es gleich mehr.
Auf die Plätze, fertig, los! Arbeiten mit Behinderung.
Werkstatt oder allgemeiner Arbeitsmarkt? Wo sind Menschen mit Behinderung gut aufgehoben? Wir haben uns mal bei den Leuten auf der Straße umgehört und sie nach ihrer Meinung gefragt.
Ja, eine Werkstatt wäre, glaube ich, ganz cool, wenn sie alle untereinander wären, noch mit mehreren als mit anderen.
Mit allen anderen zusammen. Einfach selben Job wie die anderen auch. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Behinderung an, ist schon klar. Aber ansonsten, ich sage einfach mal, jobspezifisch auf jeden Fall ist alles möglich.
Es muss geschützte Bereiche geben, in denen diese Menschen auch ihren ganz normalen Arbeitsrhythmus haben. Es kann nicht sein, dass Menschen, die behindert sind, auf dem normalen Arbeitsmarkt die gleichen Anforderungen erfüllen müssen. Da sind sie nicht geschützt genug.
Wenn sie geistig nicht behindert ist, dann sehe ich schon ganz gute Chancen, wenn die Ausbildung entsprechend ist.
Ja, Herr Rode, wie sieht es denn jetzt aus für Menschen mit einer geistigen Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt?
Naja, die Offenheit auf Arbeitgeberseite, Menschen mit geistiger Behinderung zu beschäftigen, ist in der Tat nicht besonders groß. Das mag sicher einerseits daran liegen, dass viele Arbeitgeber keine Vorstellung davon haben, was Menschen mit geistigen Behinderungen können, welche Einschränkungen sie konkret haben und wie sie im Arbeitsprozess eingesetzt werden können. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist natürlich die Entscheidung, bei mir im Unternehmen geht das gar nicht, schnell getroffen. Von daher ist es sehr wichtig, Arbeitgeber darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt, auch Menschen mit Einschränkungen in normalen Produktionsprozessen, in normalen Arbeitsabläufen zu beschäftigen.
Es muss einen geschützten Bereich für Menschen mit Behinderung geben. Das war ein anderer Ton in der Umfrage. Aber hindert diese Einstellung nicht auch an einer Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?
Das ist ganz sicher so. Also es hat sich in den letzten 30 Jahren ein gewisser fataler Automatismus entwickelt, will ich mal sagen, dass gerade Menschen mit geistigen Behinderungen nach der Schulentlassung immer sofort in die Werkstatt für Behinderte gegangen sind. Ich frage mich in dem Zusammenhang immer, vor wem oder vor was müssen die Menschen denn geschützt oder beschützt werden? Ich denke, das ist noch so ein bisschen verhaftet in dem alten Fürsorgegedanken. Wir müssen für die behinderten Menschen sorgen. Und ich denke, wir müssen dahin kommen, dass wir den jungen Menschen mit Behinderung auch ruhig mal was zutrauen. Sie ruhig mal ausprobieren lassen, ihnen die Chance geben, sich zu beweisen. Das entspricht aus meiner Sicht auch viel mehr dem Inklusionsgedanken, von der einzelnen Person auszugehen, aber immer mit der notwendigen Begleitung, die sie brauchen und mit den notwendigen Schonräumen, die vielleicht erforderlich sind.
Und wie sieht so ein Schonraum genau aus?
Naja, man kann ja in Unternehmen des normalen Arbeitsmarktes schon gucken, wo gibt es Einschränkungen, die bestimmte Personen haben, wo muss man gegebenenfalls auch Arbeitsbedingungen anpassen. Vielleicht brauchen manche Menschen häufiger Pausenzeiten oder können bestimmte Tätigkeiten nicht ausführen. Da kann man dann im Kollegenkreis gucken, gibt es vielleicht andere Kollegen, die einen Teil der Tätigkeiten übernehmen können. Gibt es vielleicht sowas wie einen Paten im Unternehmen, der sich ein bisschen verstärkt um den jeweiligen Menschen mit einer Einschränkung auch kümmert?
Und wie das aussieht, das schauen wir uns gleich mal näher an. Denn wir begleiten einen jungen Mann, der in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet hat und jetzt ganz normal bei einer Firma auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Job gefunden hat. Dass Menschen mit Behinderung in ganz alltäglichen Situationen auf dem regulären Arbeitsmarkt arbeiten können, ist für Anne Waldschmidt sehr wichtig. Die Vertreterin der Disability Studies, der sogenannten Studien über Behinderung, steht somit den Werkstätten eher kritisch gegenüber.
Also der Werkstattbereich
den finde ich halt ganz schwierig. Der hat so eine Eigendynamik bekommen. Es gibt auch noch zu wenige Möglichkeiten der Durchlässigkeit. Also die Quoten derjenigen, die von der Werkstattbeschäftigung in den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, diese Quote ist sehr niedrig, ungefähr 1%. Das heißt, wenn man erstmal in der Werkstatt gelandet ist, kommt man kaum wieder raus.
Der 27-jährige Serkan Özdemir hat es aber geschafft. Nachdem er 3 Jahre in einer Werkstatt gearbeitet hat, ist er durch ein Praktikum an die Kölner Firma G&L gekommen. Da ist er jetzt ganz normal angestellt. Die Firma ist im Versandhandel tätig. Serkan arbeitet im Lager und kommissioniert Waren. Das heißt, er stellt Pakete zusammen für die Leute, die etwa Kaffee, Tee oder Haushaltsgeräte im Internet bestellt haben. Die Aufträge kann er sich an einer kleinen Bürostation in der Lagerhalle ausdrucken und dann muss er die gewünschten Artikel in einer Kiste zusammenlegen. Die bringt er dann zur Verpackungsstation. Dort werden dann die Artikel in Kartons weiterverpackt und versandfertig gemacht. Die Arbeit mit seinen Kollegen macht Serkan viel Spaß.
Die Arbeitsatmosphäre finde ich ganz toll. Meine Arbeitskollegen alle nett und so. Haben mich auch auf den Empfang, wo ich gekommen bin und so. War gut. Manchmal gibt es auch Komplikationen, aber ist halt bei jeder Arbeit so, ne? Wenn was nicht klappt oder so, einer macht was falsch, ne? Aber man muss ja einer für anderen da sein, ne? Wenn er irgendwas falsch macht, dann kann auch der andere auch helfen, die Lücke zuzumachen.
Es ist ein richtiges Team in der Lagerhalle zusammengewachsen. Dort arbeiten neben Serkan auch noch 8 andere Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Ob mit oder ohne Behinderung spielt für die anderen Mitarbeiter keine Rolle. So positive Erfahrungen wie hier hat er aber nicht immer gemacht.
Ich hatte auch so ein paar Praktika und habe versucht, da auch eingestellt zu werden. Beim Rewe, beim Netto. Haben sie nee, geht nicht und so. Haben nicht mehr die Chance gegeben. So. Das kam nicht. Du hast 3 Wochen Praktikum gesagt. Okay, hast so und so nicht geschafft, ja, draußen ist die Tür, bitte. Es gibt auch Leute, die Beeinträchtigungen haben, die arbeiten besser als so ein normaler mit einem super Abschluss. Das sage ich offen und ehrlich.
Thomas Heimel von der gemeinnützigen Stiftung Pfennigparade kennt beide Seiten. Weil er lange selbst in der Privatwirtschaft gearbeitet hat, kann er auch die Firmen verstehen.
Die Unternehmen werden ja immer professioneller, was ihre Prozessketten angeht. Die haben dann Unternehmensberatung wie McKinsey im Haus, die dann die Prozesse spezifizieren und optimieren. Das kostet ja meistens auch viel Geld. Und dann kommt auf einmal jemand und sagt, ja, jetzt müsst ihr irgendwie in eure Prozesse auch Menschen mit Behinderung integrieren. Das zerschlägt ja erstmal diese optimierten Strukturen wieder. Das heißt, für die Unternehmen ist das ein gewisser Leidensweg, auch dann nochmal an solche Themen ranzugehen, die sie gerade erst in den letzten Jahren sehr, sehr hochpreisig optimiert haben.
Serkan Özdemir will sich aber von so einem sturen und profitorientierten Denken nicht unterkriegen lassen und hat sein ganz persönliches Lebensmotto gefunden.
Immer Gas geben, immer Bestes geben. Das ist mein Kopf immer. Immer nach vorne schauen. Nicht mehr zurück.
Ein schönes und bewundernswertes Motto, das sich Serkan Özdemir da ausgesucht hat. Er versucht, die Hürden, die ihm in den Weg gestellt werden, so gut wie möglich zu meistern. Warum es für manche Betriebe ein Problem ist, Menschen mit einer Behinderung einzustellen, darüber sprechen wir gleich mit Klaus-Peter Rode vom Integrationsamt des Landschaftsverband Rheinland.
Ausgebremst? Arbeiten mit Behinderung.
Im Beitrag ist es eben angeklungen. Viele Unternehmen scheuen sich, Menschen mit Behinderung einzustellen. Herr Rode, woher kommen denn diese Bedenken?
Also ein Problem ist sicher, dass es immer noch, ich nenne sie mal, moderne Märchen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gibt. Das weit verbreitetste ist sicher, Menschen mit Behinderung kann ich ja nicht kündigen. Natürlich kann man Menschen mit Behinderung auch aus jedem Grund kündigen, aus dem man Menschen ohne Behinderung auch kündigen kann.
Wie stehen denn die Ausbildungschancen für Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?
Wir vermitteln zum Beispiel etwa 10% der Menschen, die wir auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln, aus Werkstätten in betriebliche Ausbildung. Das heißt, junge Menschen, die vorher in einer Behinderung beschäftigt waren, machen eine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und schließen diese meistens auch sehr erfolgreich ab. Und wir sind häufig selber überrascht, welche Berufsabschlüsse junge Menschen mit Behinderungen noch erreichen können, obwohl sie vormals in einer Werkstatt für Behinderte beschäftigt waren und vermeintlich abgestempelt waren als nicht leistungsfähig.
Es gibt ja auch eine sogenannte Behindertenquote. Das heißt, dass Betriebe, die mehr als 20 Mitarbeiter haben, Menschen mit Behinderung einstellen müssen. Aber trotzdem ist die Arbeitslosenquote mit fast 14% nicht zu verleugnen. Woher kommt das?
Es ist für viele Betriebe vermutlich einfacher, die Ausgleichsabgabe zu bezahlen, die man einmal jährlich wird die berechnet, dann bezahlt man sie, dann ist sie in den Bilanzen eingepreist und dann ist das Thema erledigt. Wenn ich einen Menschen mit Behinderung einstellen will, dann muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich muss den richtigen Mitarbeiter finden und ich muss gegebenenfalls auch mit meinen eigenen Unsicherheiten und Ängsten umgehen. Ich glaube, das ist für viele auch eine eher unangenehme Frage und deswegen ist es vermeintlich auch leichter zu sagen, ach, ich bezahle die Ausgleichsabgabe und muss mich gar nicht mit diesem unangenehmen Thema, was mir auch persönlich unangenehm ist, beschäftigen.
Also mit dieser Ausgleichsabgabe können sich Firmen sozusagen freikaufen, um nicht Menschen mit Behinderung einstellen zu müssen. Neben der Werkstatt und einem ganz normalen Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt es auch die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung, in einem Integrationsunternehmen zu arbeiten. Wie das aussieht, das schauen wir uns gleich mal näher an. Zusammenarbeiten mit oder ohne Behinderung, das ist die Devise von Integrationsunternehmen. Am Ende des Jahres müssen die aber auch schwarze Zahlen schreiben, wie eben jedes andere Unternehmen auch. Der Gutshof in Warstein ist so ein Integrationsbetrieb, der zum INI-Firmenverbund der Initiative für Jugendhilfe, Bildung und Arbeit im Kreis Soest gehört.
Auf dem Warsteiner Gutshof arbeiten insgesamt 30 Leute. Davon haben 22 eine Beeinträchtigung. Auch Daniel Böhme aus Lippstadt arbeitet dort.
Also hauptsächlich bin ich eigentlich, heißt es, landschaftlicher Kartoffelschäler. Drüben in der Kartoffelstellung, aber eigentlich sollte ich hier nur Praktikum machen, aber Frau Kramer, manchmal macht das so gut, dann sollte ich ja hier bleiben.
Als Kartoffelschäler arbeitet er nur noch vertretungsweise, wenn die anderen Urlaub haben. Jetzt geht der 27-Jährige jeden Morgen in sein kleines Büro. Neben der Eingangstüre hängt ein Schild mit einem Bild von ihm und der Unterschrift: Hier arbeitet der Eierbudenmanager Daniel Böhme. In einem Holzregal an der Wand stehen die hauseigenen Hühnereier, die er der Größe nach sortiert. Die Eier werden unter anderem im Hofladen verkauft, der von Ulrike Kramer geleitet wird. Daniel ist jetzt schon über 6 Jahre in dem Unternehmen und hat seinen Lieblingsjob in der Eierbude gefunden.
Da habe ich meine Ruhe, da kann ich die Ruhe sortieren, ohne dass ich dann manchmal schon da. Frau Kramer dann hat gesagt, ja, könntest du mal eben was holen. Aber sonst gefällt es mir. Doch Eierbude bin ich immer zufrieden. Kann dann auch in Ruhe Musik hören, wenn ich will. Stört halt auch nicht, ob dann die Arbeit wird gemacht. Gut ist, ich bin immer froh, wenn ich direkt eine Arbeit habe und dann nicht woanders dann noch was machen muss. Dass ich bin immer froh, wenn ich eine Arbeit zu Ende machen kann und dann die nächste. Weil ich bin einer, ich will immer alles fertig kriegen. Ich bin einer, der will eigentlich jedem Menschen gleich sein.
Daniel will jedem gleichermaßen gerecht werden und die Aufträge, die er bekommt, sorgfältig umsetzen. Bevor Daniel zum Gutshof gekommen ist, hat auch er schon in anderen Integrationsbetrieben Praktika gemacht. Mit seinem jetzigen Job ist er jetzt richtig glücklich.
Also ich bin doch sehr froh, dass ich hier bin. Weil wo kriegst du schon mit 90% Behinderung sagen wir mal, fast einen festen, also einen richtigen Job, wo du dann auch der auch eigentlich auf dem ersten Arbeitsmarkt ist. Das ist ja, die INI ist Gott sei Dank, so gesagt, so ein geschützter Rahmen, wo du, wenn du mal Kacke baust, dass du dich sofort eine Kündigung kriegst oder rausgeschmissen wirst.
Vor einer Kündigung muss sich Daniel in nächster Zeit sowieso nicht fürchten. Er ist ein fleißiger und motivierter Mitarbeiter. Sein Engagement weiß auch die Leiterin des Bioladens, Ulrike Kramer, zu schätzen.
Daniel ist ein ganz liebenswerter Mitarbeiter, der ist wirklich auch meistens gut drauf. Ab und zu hat er mal einen schlechten Tag, dann braucht er mal ein bisschen Trost und dann geht es auch wieder. Und er ist auf jeden Fall wirklich total hilfsbereit und guter Teamarbeiter auch. Und er hat sich hier auch wirklich gut gemacht. Man merkt, wenn man ihm auch mal was zutraut, am Anfang eben ein bisschen dabei unterstützt und dann klappt das auch hinterher super. Also er hat zum Beispiel auch schon mitgeholfen, wenn Ware kommt, frische Ware, dass er die dann auszeichnet, im Laden einräumt und so. Und wenn man ihm eine Aufgabe gibt, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass das dann auch klappt.
Und dann macht er auch mal die Sachen, die ihm nicht so gut gefallen.
Essen fahren, weil es ist anstrengend, weil die Kisten sind manchmal sauschwer. Ich hatte damals mit meiner Kollegin drüben eigentlich abgemacht, der kleine Tour fahre, jetzt muss ich mit der große Tour mitfahren, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber die Kinder wollen ja essen haben, du kannst sie ja nicht verhungern lassen.
Das Essen wird mit Produkten vom Gutshof in der hauseigenen Küche zubereitet und dann an Schulen, Altenheime und eben Kindergärten verteilt. Die Kinder warten dann kurz vor Mittag auch schon auf Daniel und helfen ihm auch gerne beim Ein- und Ausladen.
Dürfen wir einmal da durch? Ja? Willst du mitschieben? Ja, dann komm. Dann schieb mal mit. Ja, dann komm. Alle ran hier. Oh, nicht so schnell, Mann, hast du die Kraft. Hier bin ich ja gar nicht. Ja? Ja, ihr habt eine Anziehungskraft auf mich, ich weiß. So, danke schön. Ach, mach uns noch die Tür auf, das ist aber nett. Danke. Tschüss.
Die Tür aufmachen, ein Bild, das symbolisch für die Inklusion in der Arbeitswelt steht. Die Menschen mit Behinderung rein bzw. durch die Tür lassen und gemeinsam mit ihnen arbeiten. Auf dem Gutshof in Warstein ist das keine bloße Theorie mehr, sondern gehört zum Alltagsgeschäft. Arbeiten in einem Integrationsunternehmen. Der 27-jährige Daniel Böhme hat uns eben gezeigt, wie das aussehen kann. Herr Rode, wir haben es gehört, Daniel ist froh, dass er mit seiner 90% Behinderung, so sagt er ja, so einen Job bekommen hat. Also stellt der Behindertenausweis dann auch eine Einschränkung dar?
Vielfach wird das sicher von Arbeitgebern so gesehen, dass der Grad der Behinderung mutmaßlich auch eine Aussage darüber trifft, wie leistungsfähig jemand auf der Arbeit ist. Wobei man dazu sagen muss, dass dieser Grad der Behinderung eigentlich keinen direkten Bezug zum Arbeitsleben hat, sondern der Grad der Behinderung bemisst sich, wie stark jemand durch eine bestimmte Behinderung in seiner gesamten Lebensführung beeinträchtigt ist. Rein aufs Arbeitsleben bezogen kann der Grad der Behinderung möglicherweise auch völlig ohne Aussage sein. Wenn Sie sich am Beispiel denken, jemand, der ein paar Finger oder eine Hand verloren hat, zum Beispiel durch einen Unfall, der kriegt einen bestimmten Grad der Behinderung. Wenn er als Verwaltungsangestellter arbeitet oder vielleicht als Journalistin im Radio, ist man möglicherweise durch diese Behinderung überhaupt nicht eingeschränkt. Wenn man aber Konzertpianist ist, ist man berufsunfähig. Das heißt, der Grad der Behinderung sagt eigentlich über die konkrete Tätigkeit, die man ausübt, überhaupt nichts aus.
Daniel spricht ja auch von einem Schonraum, den es in dem Integrationsbetrieb gibt, dass man zum Beispiel nicht so schnell gekündigt werden kann. Wie sehen denn da die genauen Strukturen aus?
Die Besonderheit liegt darin, dass sie eine besonders hohe Zahl von Menschen mit Behinderung beschäftigen, nämlich zwischen 25% und 50% der Belegschaft sind Menschen mit Behinderung. Und dass dort Menschen mit Behinderung beschäftigt werden, die aufgrund der Behinderung besonders benachteiligt sind am Arbeitsmarkt. Das heißt, diese Unternehmen sind von vornherein schon darauf ausgerichtet, eine besonders hohe Zahl von Menschen mit Behinderung zu beschäftigen und auch besondere Personengruppen von Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel Menschen mit geistigen Behinderungen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ansonsten sind die Unternehmen eigentlich wie alle anderen Unternehmen auch. Das heißt, auch in Integrationsunternehmen können Mitarbeiter natürlich gekündigt werden. Da die Unternehmen aber von vornherein eher darauf ausgerichtet sind, auch individuelle Lösungen für die Mitarbeiter zu finden, wenn es Schwierigkeiten gibt, sind Kündigungen in Integrationsunternehmen eher selten. Und aus der Praxis kann ich eigentlich zurückmelden, dass es wirklich extrem selten vorkommt und dass es in solchen Fällen nur vorkommt, wenn es wirklich um Veruntreuungen geht oder Betrugsverdacht oder wenn es zu Gewalttätigkeiten gekommen ist. Und das, denke ich, sind gute Kündigungsgründe sowohl für behinderte als auch für nicht behinderte Mitarbeiter.
Auf die Plätze, fertig, los! Arbeiten mit Behinderung.
Herr Rode, wir haben es jetzt gehört, wir hatten einmal ein Beispiel von der Werkstatt, einem Integrationsunternehmen und eben auch einem ganz normalen Betrieb auf dem ersten Arbeitsmarkt. Was ist denn jetzt für Sie das beste Konzept, vielleicht auch im Sinne der Inklusion?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir diesen Dreiklang Werkstätten, Integrationsunternehmen, Arbeitsmarkt verstehen, dass er zusammen funktionieren muss, aber dass er vor allem durchlässiger werden muss. Das heißt, Menschen mit Behinderung müssen wechseln können. Vom einen zum anderen und auch wieder zurück. Nur dann werden wir wirklich dem Prinzip der größtmöglichen Normalität gerecht. Denn heutzutage ist es auch für nicht behinderte Menschen völlig normal, Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitgeber je nach Lebensalter und persönlicher Situation zu wechseln. Und das muss für Menschen mit Behinderungen auch gelten dürfen.
Was muss sich denn mit Blick auf das Thema Inklusion auf dem Arbeitsmarkt auch in der Gesellschaft noch ändern?
Ich glaube, Inklusion ist die große Herausforderung, vor der wir in den nächsten, nicht Jahren, sondern eher Jahrzehnten stehen. Ich glaube aber, der richtige Ansatz ist, dass wir stärker wegkommen müssen vom institutionellen Denken. Wir müssen unsere Prozesse und unsere Unterstützungsleistungen individuell anpassen. Wir müssen von der Person aus denken. Das ist sicher eine Riesenherausforderung, aber ich glaube, das ist der Weg der Zukunft. Der Mensch mit Behinderung bestimmt den Weg und wir begleiten ihn dabei.
Ja, und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ist das ja eine große Aufgabe für uns alle, für Menschen mit und ohne Behinderung. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Vielen Dank, Herr Rode.
Sehr gerne.
Das war Domradio, das Thema. Mein Name ist Theresa Mayer. Machen Sie es gut.